Das Pottkästle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
Auf den Spuren des jüdischen Lebens in Oberschwaben-Allgäu machen wir eine Reise in die Vergangenheit und zurück in die Gegenwart. Wir lernen in der heutigen Folge nicht nur, dass Oberschwabens jüdische Gemeinden die Region auf verschiedenen Ebenen geprägt haben und welche großen Persönlichkeiten aus Laupheim und Bad Buchau in die Welt hinausgereist sind. Wir erfahren auch, wo und wie wir heute noch die jüdische Kultur und Geschichte erleben können und was wir heute davon lernen können. Unser Podcast-Moderator Thomas Strobel trifft dafür als erstes in Bad Buchau Charlotte Meyenberger. Als langjährige Heimatforscherin kennt sie die Geschichte der jüdischen Gemeinde wie sonst keiner. Und dass ihr sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, zeigt, wie viel Engagement und Herzblut sie dem Thema widmet.
Charlotte, du bist hier in Bad Buchau geboren, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Wann hast du zum ersten Mal mit der jüdischen Gemeinde in deinem Leben Kontakt gehabt?
Mit der Gemeinde habe ich ja gar keinen Kontakt gehabt, weil als ich geboren wurde 1956 gab es ja keine Gemeinde mehr. Aber zu meiner Kindheit gehört der jüdische Friedhof. Damals war um der Friedhof rum ja noch keine Bebauung, das war ein riesengroßer Spielplatz für uns Kinder. Und weil auf dem Friedhof Stacheldraht war, war das ganz klar was Verbotenes. Und so war der für uns Kinder natürlich interessant. Es waren dichte Baumbestand, Eichhörnchen, Vögel, alles Mögliche. Und der hat mich als Kind fasziniert. Und das tut er mich heute ja eigentlich. Das ist so die erste Begegnung im Judentum. Und als ich dann 87 angefangen habe mit Stadtführungen, war Eukapitel die jüdische Geschichte. Und in der Schule habe ich nichts drüber gehört, aber dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann 1989 die Tochter von Moritz Vierfelder kennengelernt. Und dieser Moritz Vierfelder, den habe ich vorher schon aus Gesprächen ganz oft gehört, Kaffeehausbesitzer, der war im Verein, der hat das Museum mitgegründet. Ja, und jetzt treffe ich die Frau zufällig im Museum. Und mir war uns gleich sympathisch und sie lässt mir dann den Nachlass von ihrem Vater zukommen, der heute im Leo-Beck-Institut liegt. Und ja, und dann habe ich natürlich tolles Material gehabt und damit war ich dann angefuchst. Und dann hat sich auch das so gebildet, dass immer wieder Anfragen von Nachfahren gekommen sind. Und so ist die Geschichte gewachsen. Das ist irgendwann jetzt eben meins.
Wir treffen uns hier und heute im Gedenkraum in Bad Buchau mit einer kleinen Ausstellung zur Geschichte der jüdischen Gemeinde hier in Bad Buchau. Wie kam es, dass es den Raum hier gibt? Und beschreib mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitte, was man hier drin sehr erleben und vielleicht auch fühlen kann.
Also mit der Beschäftigung der Geschichte ging natürlich dann auch das Sammeln los. Du weißt ja, jeder Mensch ist ein Jäger und Sammler. Und so war das bei mir dann auch. Und durch die Kontakte sind dann auch Objekte zusammengekommen. Und irgendwann war das einfach daheim auch ein bisschen viel. Alles in einer Kiste drin. Und wenn dann Nachfahren gekommen sind, musste man die Kiste immer ausbreiten. Und dann war ich ja Gemeinderat. Und dann haben wir mal die Räume angeguckt. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich wäre das doch ganz praktisch. Ein Begegnungsraum, wo ich die Leute empfangen kann. Dass das nicht immer bei mir daheim in der Stube ist und so. Und dass man die Sache so ein bisschen ausstellen kann. Ja, und die Stadt war damit einverstanden. Das ist ein städtisches Gebäude. Die Stadt stellt uns das kostenlos zur Verfügung. Und wenn ich jetzt sage uns, mittlerweile sind wir ein kleiner Arbeitskreis, es sind ein paar Helfer, die einfach am Sonntag Dienst machen. Und ja, die Objekte, die hier sind, das sind, ich sage immer, das ist das bisschen, was übrig geblieben ist von dieser Gemeinde. Da haben wir zum Beispiel eine Rede vom Rabbiner Bloch, als die Gemeinde Kappel, die jüdische Gemeinde Kappel, sich aufgelöst hat, hat er eine Rede gehalten und das hat man damals gedruckt. Und das ist jetzt immer Privatbesitz auftaucht. Und das Schöne ist, dass eben die Buchauer mittlerweile so weit sind und sagen, hey Charlotte, ich glaube, das ist was Jüdisches, willst du das? Und da bin ich sehr glücklich drüber. Oder das Gebetbuch von Pinchas Erlanger. Er war der Letzte, der hier in Buchau 1939 sein Bar Mitzwa gefeiert hat. Ich habe über diesen Moritz Vierfelder, ich habe es ja vorher erzählt, diesen Nachlass gekriegt und habe dann ein Buch über den gemacht. Und auf Tagung in Laubheim spricht mich ein Mann an und sagt, sind Sie die Frau Meyenberger, die über Vierfelder geschrieben hat? Und ich sage, ja. Und ja, er hat in Buchau Bar Mitzwa gefeiert, 1939. Und in diesem Café Vierfelder war dann das Fest, aber er weiß nicht mehr, wo die Bar Mitzwa war, weil die Synagoge gab es ja schon nicht mehr. Und ich konnte ihm dann ein Bild zeigen, denn die jüdische Gemeinde hat nach der Zerstörung der Synagoge hier wieder einen Betraum einrichten dürfen. Ja, und dieses Bild, und er sieht es und sagt, ja genau, da war's. Und das war dann der Beginn einer Freundschaft. Er hat mich besucht, ich habe ihn in Israel besucht. Und als er dann schwer krank war, hat er seiner Frau gesagt, er möchte, dass eben auch was von ihm wieder hierher zurückkommt. Und das ist eben das Gebetbuch. Und es ist wahrscheinlich das Gebetbuch, was er zur Bar Mitzwa geschenkt gekriegt hat. Das ist also für mich schon ein besonderes Stück. Was haben wir noch? Eine Mezuzah, die aus einem jüdischen Haus ist, die immer noch in den 60er Jahren dann unter einer Tür gefunden worden ist, oben auf dem Dach. Eine Besomim, das ist eine kleine Gewürzbüchse, wo am Ende vom Schabbat rumgereicht wird. Oder das Handelsbuch vom Norbert Kahn. Norbert Kahn war hier Viehhändler und ist dann ausgewandert nach Israel. Und da habe ich eben auch die Tochter dann kennengelernt, als ich in Pinchas besucht habe. Und so kam ich dann an dieses Handelsbuch. Das sind so die persönlichen Dinge. Oder der Gebetsschal vom Hermann Einstein. Hermann war hier Kantor und ist mit mir Evi David von Lemle dann nach Amerika ausgewandert. Und sein Sohn Sandy hat mich mal besucht und hat gesagt, er möchte, dass auch was Persönliches von seinem Vater hier ist. Und so kam dann der Gebetsschal. Und das sind so die Sachen. Oft sind es ganz kleine Dinge, in denen Schubläden sind so viele so Schubläden. Da ist zum Beispiel eine Anzeige von der Fabrik Moos. Die haben mal mit Katzenfell unterwegs auch gehandelt. Und da, das sind dann so also diese Begebenheiten. Da war dann mal ein Herr Löwenthal da, Berater bei Obama, war hier. Aber er war hier eben nicht der Berater von Obama, sondern er war der Sohn von der Susi Moos und hat sich dann über diese Katzenfell-Werbung riesig gefreut. Also so sind es. Es sind nicht die wertvolle Gegenstände, die man vielleicht in einem großen Museum sehen kann, sondern es sind die vielen kleinen Erinnerungsstücke. Und ich habe der Herr Steiner aus Leipheim war mal da und er hat mir nachher eine E-Mail geschrieben und es hat mich riesig gefreut, hat er geschrieben, vielen Dank, dass ich in Ihrem Schatzkästchen sein durfte. Und als solches empfinde ich, das ist ja nur ein Raum, wir kriegen zwar einen zweiten Raum dazu, aber es sind halt wirklich diese kleinen persönlichen Dinge, Schuhlöffel vom Schuhhaus Bernheim, alles, was über die Menschen, die hier gelebt haben, ein bisschen was erzählt.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man auch hier ist, also man sieht wirklich die Gegenstände, das sind nicht viele Gegenstände, aber mit der Geschichte, die du dazu halt erzählen kannst, kommt da ein Bild und man fühlt sich wirklich hineinversetzt in das jüdische Leben hier in Bad Buchau. Hast du Lieblingsstück hier in der Ausstellung?
Ja, also schon, wie gesagt, das Gebetbuch von Pinchas, weil es halt wirklich die Sachen sind, die ich im Grunde genommen von den Leuten dann auch persönlich kriegt habe. Auch dieser Talit vom Hermann. Ich meine, normalerweise wird ein Jude mit seinem Talit beerdigt, vielleicht hat er auch zwei gehabt. Und dass der Sandy sich dann von diesem persönlichen Stück, das sein Vater getragen hat, sich dann trennt, das empfinde ich auch als eine Wertschätzung, dass er mir das gibt. Das sind dann schon so Dinge, die ich besonders mag.
Definitiv. Also ich glaube, da könnt ihr sehr stolz drauf sein. Es ist nicht selbstverständlich, also dass man sowas kriegt. Wie hat sich denn das Interesse am jüdischen Leben in Oberschwaben in den letzten Jahren verändert?
Ich finde, es ist unheimlich gewachsen. Weil, also wenn ich bedenke, jetzt so in meine Anfangsjahre, gut, das war natürlich auch, wenn ich da versucht habe, Zeitzeugengespräche zu machen, dann haben die Leute schon am Anfang abblockt und so. Sind sie froh, dass sie es mitgemacht haben. Aber ich bin relativ sensibel mit dem Thema umgegangen, weil es war für mich, jüdische Geschichte ist für mich nicht 3345, sondern 1382, 1968 mit dem Tod vom letzten Buchauer Jude. Und wo die Leute es dann gemerkt haben, wurde es immer besser. Und deswegen kommen sie jetzt auch auf mich zu. Und wenn dann halt Veranstaltungen sind, wie jetzt letztens war der Europäische Tag jüdischer Kultur, und ich dann auf dem Friedhof 50 Leute habe, dann finde ich das schon schön. Und ich mache hier ja auch die Führungen für unsere Kur- und Feriengäste. Und auch da merke ich, es ist schon ein Interesse. Es wird manchmal politisch, da halte ich mich raus, weil das gehört nicht in eine Führung rein. Aber das Interesse an dieser Geschichte, finde ich, ist schon stark da.
Ja, und ich glaube, wie du auch gerade gesagt hast, also klar, wenn man hört jüdisches Leben, dann denken ganz viele erstmal an 33 bis 45. Das ist sicher eines der schwärzesten Kapitel, das es gibt. Aber jüdisches Leben gibt es ja schon viel, viel länger. Und da kommen wir aber bei der nächsten Frage. Also Buchau war nach Laupheim die zweitgrößte jüdische Gemeinde im Königreich Württemberg. Wie ist das zu begründen und hat das Auswirkungen bis heute?
Also als Buchauerin muss ich jetzt sagen, Buchau war die größte jüdische Gemeinde. Also wir haben uns da immer, also mal war Laupheim größer, mal war Buchau. Aber natürlich, diese Reichsstadt hatte ja das Recht, Juden aufzunehmen. Die war sehr klein, die Aufnahme bedeutete Aufnahmegeld, bedeutete Schutzgeld. Und dann natürlich auch wirtschaftliche Entwicklung. Die Juden sind früh auf die großen Märkte gegangen, haben Waren mitgebracht, haben Informationen mitgebracht. Und mit der Emanzipation beginnt dann die wirtschaftliche Entwicklung mit der Industrialisierung. Wir haben bereits die erste Fabrik 1835, 1840. Die Fabriken waren größer. Es sind Fabriken, die ganz viel mit Textil zu tun haben. Und das war natürlich hier für diesen ländlichen Raum was ganz Wichtiges. Die Landwirtschaft, der Federsee ist ein Gebiet, das jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist für die Landwirtschaft. Es sind feuchte Wiesen, also kleine Landwirtschaft. Und dann hat die Frau das Zubrot verdient, indem sie Heimarbeit gemacht hat. Die hat in die jüdische Fabrik geschafft oder eben Heimarbeit gemacht und das war dann wieder wichtig. Ja, und heute, ich meine, wenn man durch die Hofgarderstraße geht, 1829 sind da die Häuser entstanden. Das sind heute nur stattliche große Häuser. Die Fabrikgebäude sind, na, nicht mehr alle, aber teilweise heute noch da, teilweise umfunktioniert zu Wohngebäude. Aber das ist natürlich schon auch ein Bestand, der da ist.
Der alte jüdische Friedhof hier in Bad Buchau war nach Ende des Zweiten Weltkriegs sich selbst überlassen und für die Öffentlichkeit gesperrt. Du hast vorher erzählt, er war mit einem Stacheldraht abgesperrt und so. Ihr habt als Kinder natürlich dann darauf gespielt. Jetzt ist es auch dir zu verdanken, dass dieser jüdische Friedhof in Bad Buchau wieder ein Ort des Erinnerns und Gedenkens geworden ist. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich denke, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit der jüdischen Geschichte zu beschäftigen, war natürlich dieser Friedhof auch wichtig. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass er nicht abgeschlossen ist, weil der Friedhof ist ein Erinnerungsort. Und wir haben hier sehr viele Patienten, die Ruhe brauchen. Und jeder, der mal in Ruhe auf diesen Friedhof, also ich sage immer die Zweistuferei, und man ist in einer anderen Welt, es ist Ruhe, es ist, also ich empfinde es auch als Kraftort. Und ich denke, diese Erinnerung da drin zu pflegen, ist schön. Und ja, mir war es wichtig, dass er auf ist und dass man auch Gedenkveranstaltungen macht. Also ich mache ja seit 92 da drin immer am 9. November eine Gedenkveranstaltung, die auch immer besser besucht wird. Also am Anfang waren es die Altbuchhauer, die sich an die Leute erinnert haben. Und mittlerweile kommen die Leute wirklich auch, also von Wanger kommt immer jemand, von Leutkirch kommt immer jemand, aus Saulgau kommen Leute. Also auch für die ganze Region ist dieser Friedhof mittlerweile auch ein wichtiger Platz. Weil in den, also Beispiel Saulgau, es gab in Saulgau Juden, aber es gibt ja nichts, wo in Saulgau das jetzt, wo man sich dran erinnern kann. Und dann ist dieser Ort schon wichtig auch für die Leute, dass sie da rein können und diese Erinnerung pflegen. Weil wenn du durch die Reue läuft, also für Saulgau war jetzt zum Beispiel der Name Weil, ja, eine Bedeutung. Und wenn die dann durchlaufen und das immer wieder lesen, dann man grabt, dann erinnert man sich ja an diese Menschen, die es halt heute alle nicht mehr gibt.
Jetzt, wir gehen nachher noch hin auf den Friedhof. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also du hast mich jetzt schon neugierig drauf gemacht. Aber kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht beschreiben, wie es auf dem jüdischen Friedhof in Bad Buchau heute aussieht und was den Ort so besonders macht?
wie es aussieht, eigentlich wie auf einem typisch jüdischen Friedhof. Manche würden sagen, ungepflegt. Ich sage, natürlich. Die Gräber haben keinen Schmuck, also es ist auch nicht diese Unruhe, die wir im Grunde genommen auf einem christlichen Friedhof erleben. Ein Friedhof soll man nur besuchen, um sich an die Menschen zu erinnern. Also nicht, dass man jeden Abend gehen muss und gießen, weil es gibt keinen Blumenschmuck. Es ist wirklich nur die Erinnerung, man geht von Grab zu Grab. Und das Schöne an unserem Friedhof, leider kann man viele von den Inschriften heute nicht mehr lesen, sind ganz tolle Sprüche. Also ich habe 1990 den Friedhof inventarisiert, das war auch so ein heißer Sommer wie dieses Jahr. Und ich habe gedacht, man, das sind ja ganze Familiengeschichten, die man nachvollziehen kann. Zum Beispiel 1873, im November geht's los, stirbt die erst, dann stirbt wieder jemand. Und zwischen November und Januar sind 4 Leute gestorben. Und der Rabbiner, Weimann hieß der damals, der hat wunderschöne Grabgedichte unterhin gemacht. Und die erzählen halt wirklich, wie einer nach dem anderen gestorben ist. Also man kann Familiengeschichte nachempfinden auf diesem Friedhof. Er ist vielleicht nicht so reich an Symbolik wie manch anderer jüdischer Friedhof, weil wir haben eigentlich von Anfang an immer deutsche Inschriften, was auch sehr ungewöhnlich ist. Es gibt ja jüdische Friedhöfe, wo nur Hebräisch ist. Vielleicht aber auch, weil es eben nie einen Steinmetz gab. Und im Hebräischen, man weiß, Strichle ein bisschen länger, ein bisschen breiter und schon heißt es was anders. Und das, denke ich, macht unseren Friedhof auch aus. Also wenn der Landesrabbiner kommt, der ist jedes Mal sehr zufrieden mit unserem Friedhof.
Jetzt haben wir schon gehört, du hast ganz viel bewegt in die vergangenen Jahrzehnte, den Gedenkraum, den Friedhof, sonst schon ganz viele. Gab es auch Hürden auf dem Weg?
Es gab am Anfang schon Hürden, weil natürlich will eine Stadt unbedingt mit dieser Geschichte konfrontiert werden. Weil, das haben wir ja vorher schon gehört, wenn manche einfach die Geschichte auf 33, 45 reduzieren, dann will man nicht damit konfrontiert werden. Aber das darf man nicht, sondern man muss die ganze Geschichte sehen und dann ist es einfach wichtig. Und ich sage immer, diese ganzen Steine, die man mir in den Weg gelegt hat, die haben mich einfach stark gemacht. Ich hätte wahrscheinlich nie ein Buch geschrieben, wenn man nicht so oft mich da ein bisschen so tritzt hätte, dann habe ich gedacht, so, dann schreibe ich das halt auf. Und so kam es dann dazu, ja, und so kam eins zum anderen. Mittlerweile gibt es keine Steine mehr.
Ja, und ich glaube, wie du gesagt hast, klar gibt es diese schwarze Kapitel und so weiter, aber die Geschichte ist ja viel länger und viele Städte heute wären ja nicht so, wie sie wären, oder viele Familien wären auch nicht so, wie sie wären, wenn es nicht die jüdischen Vorfahren gäbe.
Genau, also ich finde, die hin zur Stadt gehört und deswegen sind sie wichtig für uns.
Jetzt bist du im Rahmen deiner Recherche ja ganz tief eintaucht in Familiengeschichte von ganz, ganz vielen Menschen. Was berührt dich am meisten bei deiner Recherche?
Also ganz tief eintaucht bin ich ja, also klar, bei Vierfelder und ganz tief natürlich auch in die Geschichte vom Salamander Rudolf Moos. Dieser Rudolf Moos ist hier in Buchau geboren und es hat mich fasziniert, was dieser Mann wirklich geleistet hat. Also auch dieses, und das glaube ich schon, dass das wirklich aus der Geschichte rauskommt. Die Juden, sie durften ja am Anfang kein Handwerk erlernen, also war immer Händler. Und ich glaube, dieses schon Aufwachsen mit diesem Handels Ding über Generationen hat bei diesem Rudolf Moos bewirkt, dass der schon in jungen Jahren unheimlich viel geleistet hat und dieses Patent anmelden, dieses Schuhgeschäft führen, Dinge zu spüren, was im Verkauf wichtig ist, was bis heute noch gilt. Vielleicht ein Beispiel. Er hat erlebt in seinem Geschäft in Berlin, dass jemand Schuhe abgibt zur Reparatur. Und die sollte am nächsten Tag abgeholt werden. Die Frau kam aber erst 2 Tage später. Jetzt waren die Schuhe weg, weil jemand anders die Schuhe am Tag danach einfach geholt hat, vielleicht mitkriegt, ah ja, wäre die passende Größe für mich. Und dann hat er gesagt, nee, das darf nicht mehr passieren. Jeder Schuh kriegt eine Nummer und der Kunde kriegt eine Nummer. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist etwas, was heute noch gilt. Wenn ich was in der Reinigung bringe, kriege ich eine Nummer. Mit der Nummer hole ich mein Kleidungsstück wieder ab. Oder Werbung. Und das sind so Dinge, die mich fasziniert haben, was der in dieser Lebensgeschichte von dem Mann. Und so lese ich gerade einer über einen Herr Bomheim, der auch mit 20 Geschäftsführer war. Und das erlebt man nicht mal heute in unserer modernen Zeit, dass Leute mit 20 ein großes Warenhaus führen dürfen. Und ja, solche Geschichte, die finde ich ganz spannend. Und wenn dann halt der Buchhauerbezug da ist, dann ist es eben doppelt wichtig.
Heute ist es eher so, dass wenn jemand in jungen Jahren Geschäftsführer wird, dann heißt es, ja, kann der das überhaupt, traut man es ihm überhaupt zu? Und das war damals, glaube ich, überhaupt keine Frage. Hast du in all den Jahren Begegnungen mit jüdischen Mitbürgern gehabt, die dich tief berührt und bewegt haben?
Ja, immer. Immer wieder. Es war vielleicht das Bewegendste war, die Straßburgers, also Straßburger war Lehrer hier, die Straßburgers waren da und zwar die Kinder, die Enkel und die Urenkel. Und wir waren auf dem Friedhof, also immer wenn Nachfahren kommen, bereite ich das vor, mache einen Plan, wo sind die Gräber, macht der Stammbaum, setzt der Stammbaum zusammen. Und wir waren auf dem Friedhof und dann haben die an diese Gräber Kaddisch gesprochen. Und dann auch gesungen und es waren Lieder, die ich kannte und ich bin ganz im Hintergrund geblieben, haben aber so für mich mitgesungen und die haben gesagt, Charlotte, komm her, du gehörst zu uns, sing mit uns. Und dann denkst du, ja, das ist schon so ein Moment. Und als die gegangen sind und das war wirklich auch so eine Geste, mit der ich kaum Umgang haben konnte, hat einer von den Mädchen, die also gar nicht Deutsch gesprochen hat, ihre Kette, also kleines Kettele vom Hals genommen, es war eine Perle dran, und hat gesagt, sie möchte unbedingt, möchte sie mir die schenken. Und das, also diese Straßburger Begegnung, die war schon sehr extrem. Aber auch sonst, ich habe jetzt eine, die an Dortsmark, die kommt, war regelmäßig hier, ist mittlerweile 103 Jahre alt, aber mir telefoniert und das sind auch so Dinge, das tut einfach im Herz gut, das ist so. Sie ruft an und sagt dann, du Charlotte, ich habe eine Frage und das kannst du mir beantworten. Weißt, ich muss gerade das und das schreiben. Also mit 103 muss sie das jetzt schreiben und da braucht sie dann eine Information. Und das sind Sachen, da denke ich, dafür hat es einfach einen Sinn, dass ich meine Zeit dafür verwende.
Jetzt mal eine Zwischenfrage, du machst das alles ehrenamtlich, oder?
Ja. Ich weiß, da es findet auch manche Leute komisch, dass man so viel reinhängen kann, aber das, was man zurückkriegt, also wie gesagt, dieses Merken, wie wichtig das für die Leute ist, das ist mehr wert wie Geld. Also in der Synagoge in Buchau gab es einen Spruch, besser guter Ruf, denn köstlich Öl. Und am Anfang habe ich den nicht verstanden, aber genau das ist es. Was nützt es mich, wenn jemand sagt, oh, mit der will ich aber nichts zum tun haben. Es ist mir viel lieber, wenn die Leute mich grüßen, wenn, das ist ja Charlotte, oder halt auch, wenn es mir bescheiden geht, aus Amerika E-Mail kommt, Charlotte, ich habe gehört, dir geht's schlecht, hoffentlich bist du bald wieder gesund. Das ist was anderes.
Das ist eine andere Lebensqualität, ja. Einer der bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte und weltweit einer der bekanntesten Wissenschaftler der Neuzeit hat ebenfalls eine Verbindung zur jüdischen Gemeinde Bad Buchau.
Da kennst du nur der Albert Einstein, meine. Ja, die Geschichte der Einsteins, die geht zurück, im Grunde genommen, bis ins 17. Jahrhundert. Und die Familie hat hier gewohnt. Der Hermann Einstein, der Vater von Albert Einstein, ist dann 1868 nach Ulm gezogen, hat dann in Cannstatt seine Pauline Koch geheiratet. Und so ist Albert halt kein Buchhauer, aber trotzdem die Verbindung natürlich, die ganzen Vorfahren von Albert Einstein stammen aus Buchau. Und wenn wir davon ausgehen, er hat ja bis auf dem Totenbett immer noch Schwäbisch geschwätzt.
Von Bad Buchau geht es nun nach Laupheim, wo Thomas Strobel mit Dr. Michael Niemitz mehr über den interkulturellen Austausch der christlichen und jüdischen Gemeinden erfährt. Wenn Sie selbst nach Laupheim kommen, werden Sie entdecken, wie die Stadt von diesem Austausch profitiert hat. Und Sie können mit allen Sinnen jüdische Tradition erleben. Aber erstmal von vorne.
Herr Niemitz, wir treffen uns hier und heute im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim. Sie sind der Leiter dieses Museums. Warum ist die Geschichte von Christen und Juden gerade in Laupheim so besonders?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Einerseits natürlich, weil die Stadt entschieden hat, ein Museum einzurichten in den 90er Jahren. Also vor gut 30 Jahren ist man mit dem Projekt gestartet und hat von Anfang an gesagt, man will das zusammenführen. Also das jüdische Leben nicht als ein Sonderfall über Jahrhunderte, als ein Nebenprodukt, als eine Ghetto-Geschichte erzählen, sondern die ganze Stadtgeschichte als christlich-jüdische Koexistenz damals entwickelt worden. Und dann gibt es natürlich die Grundgeschichte, dass Laupheim die größte jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert in Württemberg war und da ganz beachtliche und überregional bedeutende Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Also es gibt auch viel zu erzählen. Es ist keine kurze Geschichte, sondern es ist eine sehr reichhaltige Geschichte. Und zum Dritten muss man natürlich was ausstellen können. Also ein Museum kann nicht einfach ein paar Worte aneinander reihen wie ein Wikipedia-Artikel, sondern wir arbeiten dreidimensional, wollen einen Erfahrungsraum herstellen, wir wollen inszenieren und dafür brauchen wir Exponate. Und die gibt es in Laupheim beachtlich viele, weil eben ganz viele Objekte gesammelt wurden, schon im alten Heimatmuseum zu diesem Thema und weil viele Objekte von den jüdischen Laupheimerinnen und Laupheimern auch nach dem Krieg zurückgebracht wurden in ihre Heimat, weil die gesagt haben, diese Geschichte soll erzählt werden hier.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, die jüdische Gemeinde Laupheims war im 19. Jahrhundert die größte in Württemberg und durchs jüdische Leben hat sich dadurch auch Laupheim als Stadt essentiell weiterentwickelt. Nehmen Sie uns bitte mal kurz mit in die Geschichte. Wie haben sich die Juden hier in Laupheim engagiert und auch generell in andere Städte? Und was haben die Juden zur Stadtentwicklung hier in Laupheim beigetragen?
Ja, angefangen hat es genau vor 300 Jahren. Da kamen 1724 vier jüdische Familien nach Laupheim und haben über einen Fürsprecher, quasi einen Anwalt, sich vorgebracht und haben den Ortsrang gefragt, können wir hier leben? Das war der Beginn, weil dieses sogenannte Landjudentum hier in den kleineren Städten entstanden ist, weil im Spätmittelalter die Juden überall vertrieben wurden, aus den großen Territorien und aus den Reichsstädten. Und da sind die aufs Land gegangen, nolens volens, und haben darum Aufnahme gefragt und sind dann in der Regel deshalb aufgenommen worden, weil eben der Ortsherr sich in die Kasse saniert hat durch die Steuern, die von den Juden abgenommen wurden. Und dann ist da aber eine Erfolgsgeschichte draus geworden. Es kamen immer mehr jüdische Familien dazu nach Laupheim, weil das sich rumgesprochen hat. Hier kann man gut leben, hier gibt es einen jüdischen Friedhof gleich neben unserer Ansiedlung. Die Ansiedlung ist im Ortskern. Der Ortsherr hat für uns Reihenhäuser gebaut, wir dürfen eine Synagoge bauen. Und das hat sich rumgesprochen. Und dann war schon um die Jahrhundertwende, waren hier über 50 jüdische Familien in Laupheim. Und der entscheidende Schritt ist dann eigentlich erst, dass im Königreich Württemberg die Juden den Christen gleichgestellt wurden. Da sagt der württembergische König, ich habe eine Minderheit in meinem ehemals rein protestantischen Land. Was mache ich mit denen? Also mache ich ein Gesetz und die werden gleichgestellt. Das war 1828 und ab dem Moment wird aus dieser Minderheit eine tragende Gesellschaftsschicht in Laupheim, die die Stadt mitentwickelt, die in den Gemeinderat reinkommt, die Firmen gründet, die Vereine gründet, in den Vereinen mitmacht und das Leben gleichwertig prägt wie die christliche Mehrheit. Und dadurch wächst diese Gemeinde immer weiter. Und es kommen Leute raus wie der Karl Lemmle oder die Gretel Bergmann, die eben dann in der ganzen Weltgeschichte an Bedeutung gewinnen. Und so ist Laupheim ein Muster dafür, wie diese Emanzipation der Laupheimer Juden und der Juden überhaupt in Deutschland zu einer Erfolgsgeschichte wird und das deutsche Judentum eine liberale, bürgerliche, gebildete Schicht wird, die einfach tragend ist für die Entwicklung des Landes, kulturell und politisch, gesellschaftlich.
Jetzt widmen Sie sich hier im Museum zur Geschichte von Christen und Juden ganz besonders der Beziehung zwischen der christlichen Mehrheit und der jüdischen Minderheit, die Sie gerade eben angesprochen haben. Wie kann man die Beziehung beschreiben über die Jahrhunderte hinweg? Wie hat sich die entwickelt?
Ja, am Anfang war es eher nebeneinander, weil ja gar keine Möglichkeiten da waren, dass die Leute im Alltag wirklich aufeinander rücken, also eine Nähe entwickeln, weil die Juden gar keine Berufe ausüben durften, die eigentlich den normalen Leuten zugänglich waren, also vor allem das Handwerk und Landwirtschaft, Eigentum. Das war alles nicht erlaubt im 18. Jahrhundert, und durch diese Gleichstellungsgesetze haben sie diese Möglichkeiten der Freizügigkeit, Eigentumserwerb und eben auch alle Berufe zu ergreifen. Und dann kommen die Leute miteinander zusammen und es entwickelt sich ein Beziehungsgeflecht. Und ab dem Moment werden die Vorbehalte abgebaut, wenn die junge Generation zusammen aufwächst. Die Leute schreiben sich Briefe, es entwickeln sich Freundschaften, die gehen gemeinsam auf Ausflüge, gehen in den Tanzkurs, gehen in den Schützenverein. Also alles, was wir jetzt in unserer säkularen Gesellschaft für normal halten, das hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt. Natürlich auch, weil die Gesellschaft weltlicher wird, weil Religion keine so vorrangige Rolle im Alltag mehr hat. Und dieses Beziehungsgeflecht, das ist unglaublich produktiv. Also man hat einfach gesagt, wir nehmen jetzt diese Entwicklung der Stadt in unsere Hand. Wir wollen die Stadt voranbringen. Wir wollen, dass der Oberamtssitz nach Laupheim kommt. Wir wollen, dass aus dem Marktflätten eine Stadt wird und eben auch zwar als solche vom König von Württemberg ernannt wird, erhoben wird. Und wir wollen, dass die Bahnstrecke einen Anschluss bekommt in Laupheim. Also alles Dinge, die nicht nur kurzfristig auftauchen, sondern die die Stadtentwicklung nachhaltig geprägt haben. Und das war der Plan. Also es war schon sehr strukturiertes Handeln auch in dieser Zeit.
Und welche konkrete Spuren, welche Veränderungen hat gerade die Geschichte von Christen und Juden in Laupheim hinterlassen?
Ja, es gibt natürlich Spuren, die in der jüdischen Gemeinde liegen. Der jüdische Friedhof ist erhalten, der wurde in Laupheim nie geschändet oder zerstört. Er ist bis heute in einem tadellosen Zustand und auch das wichtigste Dokument von dieser Geschichte, die wir haben. Das alte jüdische Viertel, das im 18. Jahrhundert angelegt wurde, fast als eine kleine Planstadt mit Reihenhäusern, das ist auch erhalten. Der sogenannte Judenberg, der heißt heute noch so. Und die Häuser, die vom jüdischen Bürgertum im 19. Jahrhundert errichtet wurden. Und was aus dem Alltag bis heute in Laupheim da ist und was man kaufen kann, ist der Berches. Das ist das jüdische Festtagsbrot für den Schabbat, der in Süddeutschland Berches bezeichnet wurde, als heiliges Brot, wenn man so will. Und es ist in Laupheim in den Alltag reingekommen. Also auch die christlichen Bäckereien haben das übernommen, die christlichen Bürger haben das Brot gekauft und das ist bis heute so in Laupheim.
Wie schmeckt das jüdische Brot? Was unterscheidet es von den anderen Broten?
Ja gut, es ist ein Hefegebäck, wenn man so will, ein Zopf mit einem relativ neutralen Teig und Samen drauf. Und was das ausmacht, ist in erster Linie, dass er eigentlich natürlich koscher sein soll. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall, weil es gar keine jüdischen Bäckereien hier gibt. Und dass er geflochten wird. Also er soll auch an die 12 Stämme Israel erinnern. Und das ist die äußere Erscheinung, wenn man so will. Aber im Geschmack ist er relativ neutral. Man kann da sowohl süß als auch salzig damit verbinden. Und das ist einfach ein Alltagsbrot, wenn man so will. Und es gibt ja keine jüdische Gemeinde mehr in Laupheim im engeren Sinne. Es leben wieder Juden im Landkreis Biberach, aber jüdische Gemeinde ist in Ulm mittlerweile. Und der Berches wird aber von allen gegessen und auch gekauft.
Und wo kann ich den heute kaufen?
In Bäckereien, in mehreren Bäckereien, in der Stadt Laupheim und auch in den Dörfern in der Umgebung teilweise.
Und gibt es eine bestimmte Art, einen Geheimtipp, wie man den Berches essen soll am besten?
Den kann man schneiden, aber man kann auch zupfen. Also das ist beides möglich. Also man kann da sehr sportlich damit umgehen, aber man kann ihn auch schön schneiden in Scheiben.
Jetzt haben wir schon ganz viel über die Beziehung von Christen und Juden in der Vergangenheit gehört. Wie ist denn die Beziehung zwischen Christen und Juden heute?
Ja, es gibt eben, das ist auch eine Erzählung von uns im Museum, es gibt wieder ein Beziehungsgeflecht, das in Laupheim nach dem Krieg entstanden ist. Und das hatte den Hintergrund, dass eben die Juden aus dem Exil schon sehr früh in Kontakt aufgenommen haben zu ihrer alten Heimat, bei der Verwaltung, aber auch mit den Leuten, zu denen sie Vertrauen hatten, privaterseits. Und so hat sich mehr oder weniger noch nicht öffentlich, aber schon gleich nach dem Krieg eine Kontaktebene ergeben, wo die Leute miteinander gesprochen haben und sich ausgetauscht haben. Und es gab schon 1965 im alten Laupheimer Heimatmuseum eine kleine Abteilung über die jüdische Gemeinde. Also das hat man nicht verschwiegen. Und richtig Schwung bekommen hat es dann ab Ende 70er, 80er Jahre, als dann auch öffentliche Veranstaltungen zur jüdischen Vergangenheit und Geschichte und zum jüdischen Leben in Laubheim veranstaltet wurden. Ab dem Moment ist es dann auch ein öffentliches Thema gewesen und die Stadt hat auch 1988 eine Einladung ausgesprochen an die Überlebenden und Nachkommen der jüdischen Gemeinde, dass sie ihre alte Heimat besuchen mögen. Und dem sind auch einige nachgekommen und in den 90er Jahren wurde dann das Museum aufgebaut. Und heute gibt es wieder einen sehr regen Austausch zwischen den Nachkommen der Laubheimer Gemeinde, die in Amerika oder in Israel sind und dann auch regelmäßig zu Besuchen nach Laubheim kommen oder eben von unserer Seite hier dort besucht werden.
Gibt es besondere Projekte, die aus diesem interkulturellen Austausch entstanden sind?
Also was besonders ist, ist, wir haben das Leichenhaus der jüdischen Gemeinde zu einer Außenstelle des Museums umgebaut. Das wurde dann 2014 eröffnet. Das war ein gemeinsames Projekt von den Nachkommen der jüdischen Gemeinde und der Stadt Laubheim und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und es hat überlebt. Das ist von 1907, dieses Leichenhaus. Und wir haben das dann umgebaut und restauriert, dass man die Bestattungsrituale und die Geschichte des jüdischen Friedhofes dort kennenlernen kann.
Gibt es vielleicht noch andere Projekte, wo Christen und Juden zusammengearbeitet haben, um die Stadt einfach weiterzuentwickeln?
Also was auch noch ein öffentlich sichtbares Projekt war, war die erste Turn- und Festhalle von Laubheim, die sogenannte Bühlerhalle. Und da haben sich dann die christlichen und jüdischen Laubheimer zusammengetan und haben einen Ausschuss gebildet und haben in den 20er Jahren, also vor über 100 Jahren, haben die Geld gesammelt aus der ganzen Welt. Da kam dann einiges vom Karl Lemmle natürlich und von der Firma Steiner aus New York, vom Hopfenhandel. Und dann hat man mit diesen Zuschüssen, die dann am Ende fast zwei Drittel von der Gesamtsumme waren, mit den Sponsorengeldern hat man die erste Turn- und Festhalle bauen können. Das war also ein sehr öffentliches Projekt. Und der Karl Lemmle, der war immer im regen Kontakt mit Laubheim und hat eine Armenstiftung eingerichtet. Er hat die Stadt im Ersten Weltkrieg unterstützt mit vielen Mitteln und wurde dann eben von der Stadt auch 1919 zum Ehrenbürger von Laubheim ernannt, aufgrund dieses Engagements, das er für seine alte Heimat immer bewahrt hat von Amerika aus.
Was kann unsere heutige Gesellschaft aus dieser Geschichte und Projekte von damals lernen?
Man kann lernen, dass die Freiheit produktiv genutzt werden kann. Also das, was man so unter dem Wort Gemeinsinn, Common Sense versteht, das ist an diesem Beispiel vom Laubheimer Zusammenleben von Christen und Juden nachvollziehbar gemacht werden hier im Museum. Das heißt, man muss diese Nähe in der Freiheit zulassen. Also die Leute müssen miteinander kooperieren, müssen die Koexistenz ermöglichen und dann entsteht was Neues. Also das ist ja auch das Auffällige an der Geschichte, die wir hier in Laubheim haben. Diese Emanzipation der Juden, die vom Staat organisiert wurde durch Gesetze, das ist auf den ersten Blick ein abstrakter Vorgang. Aber was dann zwei, drei Generationen später herausgekommen ist an einem kulturellen und gesellschaftlichen Level, an Produktivität und an Dynamik und Fruchtbarkeit, das hat man damals gar nicht genau wissen können. Und das ist das Positive, also auch dieser Blick in unsere Zukunft, dass wenn man da ein Gemeinsinn haben will, dann kommt da was Gutes raus.
Jetzt gibt es hier im Museum auch verschiedene Stockwerke, die wirklich 300 Jahre jüdische und christliche Geschichte hier beleuchtet. Gibt es neben Dokumente, Fotografien und Gemälde auch einige Exponate, die die Geschichte der Menschen erzählen. Gibt es vielleicht ein persönliches Lieblingsexponat?
Es gibt mehrere Exponate, die eine besondere Rolle vielleicht spielen, weil sie schön sind, das ist oder als auffällig optisch, das wäre ein Argument. Oder aber weil sie eine besondere Bedeutung inhaltlicher Art haben. Also ein Beispiel für diese sehr tragende Bedeutung ist ein Notenblatt, Notenstück vom Laubheimer Kantor komponiert. Der hieß Emil Dvorzan 1904. Aber er hat es zusammen gemacht mit dem Organisten. Der Organist kam aus der katholischen Gemeinde, da war hieß Reinhold Später. Und die zusammen haben dieses Notenblatt dann 1904 publiziert und aufgeführt. Es ist eine Kedusha in mehreren Teilen, also eine Heiligung, ein Gebet. für Singstimme und Orgel. Und das ist von der Bedeutung her einfach sehr reichhaltig, sehr vielfältig und tragend, weil das ist ein Notenstück eines hebräischen Gebetes, jüdisch, aber in lateinischen Buchstaben für eine Singstimme in der Synagoge mit Orgel. Also auch, dass man die christliche Orgel in die Synagoge mit reingenommen hat und dass man teilweise auch auf Deutsch gepredigt oder sogar gesungen hat in deutscher Sprache. Das zeigt eben, dass da was unheimlich Schönes herausgekommen ist in dieser Symbiose, in dieser freiwilligen Symbiose, dass man eine christlich-jüdische Kultur entwickelt hat gemeinsam. Und das ist was Neues, das gab es vorher nicht. Das gab es nur in Deutschland, dieses liberale, offene Judentum, das sehr progressiv war und einfach gesagt hat, wir sind hier Teil dieser Gesellschaft und wir prägen die in unserer Art und Weise offen mit.
Kommen wir nochmal zurück zum Museum. Jetzt haben wir hier das Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim im Schloss Groß-Laupheim. Es gibt aber auf dem Judenberg auch noch das Museum Dr. Bronner. Wer ist denn der Dr. Bronner und warum hat er sein eigenes Museum?
Dr. Bronner's Magic Soap ist eine Firma aus Amerika, die stellen Bioseife her und arbeiten sehr nachhaltig und ökologisch in jeder Hinsicht und auch sehr erfolgreich. Und die Firma, die wurde 1858 in Laupheim gegründet, auf dem Judenberg. Das Haus steht noch und die Familie ist dann teilweise hier geblieben, teilweise in andere Städte gegangen. Und wurde vor allen Dingen dann ab 1933 verfolgt, teilweise ermordet und vertrieben. Und dann sind die nach Amerika geflohen und haben da die Firma neu aufgebaut und haben vor etwa 20 Jahren, trotz dieser schwierigen Beziehungsgeschichte zu Deutschland, den Kontakt wieder aufgenommen zu ihren Wurzeln und auch nach Laupheim und haben letztendlich vor etwa 10 Jahren das Haus gekauft und haben gesagt, wir wollen diese Verbindung wiederherstellen zu unserem Hauptort damals und haben das jetzt renoviert, haben es zu einer Außenstelle der St. Elisabeth Stiftung gemacht für betreutes Wohnen und haben dort im Keller auch das Dr. Bronners Museum eingerichtet, um diese Familiengeschichte von Laupheim bis nach Amerika erzählen zu können. Und das ist eine Außenstelle oder eine europäische Stelle dieser Firma. Und die haben auch ihren europäischen Stammsitz damit wieder nach Laupheim gelegt.
Jetzt hat ja das christlich-jüdische Laupheim viele beachtliche Persönlichkeiten hervorgebracht. Wir haben es gerade schon gehört, Hopferbau, Dr. Bronners Magic Soap. Sogar die Gründung Hollywoods ist auf den Laupheimer zurückzuführen, dessen Namen Sie heute schon ein paar Mal erwähnt haben. Kann man das so sagen, dass es Hollywood ohne den Laupheimer nicht geben wird?
Das kann man so sagen, nicht weil er der Einzige war, der Karl Lemmle. Er war sogar der Älteste von denen, die die Studios, die Großen, gegründet haben, so Anfang ersten 10, 20 Jahre vom 20. Jahrhundert. Also Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, Paramount, Adolf Schukor, das waren alles europäische Juden, die diese großen Studios in Hollywood gegründet haben und auch dorthin gegangen sind. Eigentlich war der Hauptsitz New York der Filmbranche damals. Und der Karl Lemmle hat es auch gemacht. 1915 ging er von New York nach Hollywood. Und das hieß damals nicht so, das hieß halt Los Angeles und hat da Universal City eröffnet als größtes Filmstudio der Welt. Aber das Entscheidende war, das ist ein bisschen die Background-Geschichte, dass er immer gesagt hat, diese Branche muss unabhängig werden von allen Zwängen. Und deshalb ist er 1912 vor Gericht gezogen und hat gesagt, Thomas Alva Edison als ein großer Kartellinhaber, der alle Lizenzen von der Glühbirne bis zu allem Weiteren, was mit der Filmbranche zu tun hat, erfunden und gekauft hat, diese Branche muss befreit werden von diesem Kartell, von diesen Lizenzen. Und nach 3 Jahren hat er den Prozess gegen Edison gewonnen. Und das haben ihm alle hoch angerechnet, weil jeder aus Hollywood hat gewusst, wenn der Karl Lemmle, der Onkel Karl, nicht vor Gericht gezogen wäre, dann wäre diese Befreiung der Branche, dieser Industrie nie gewesen und dann hätte sich diese Entwicklung gar nicht möglich gemacht.
Herr Niemeth, jetzt haben wir ganz viel über berühmte jüdische Männer aus Laupheim gehabt. Gab es denn auch berühmte Frauen?
Ja, es gab eine auffällig öffentliche Person, die sehr viel gemacht hat im Bereich der Sportgeschichte. Das war die Gretel Bergmann aus Laupheim. war eine der besten Leichtathletinnen und Hochspringerinnen in den 1920er Jahren, hat auch viele Medaillen gewonnen ab 1930 und ist aber dann ziemlich bald nach dem Machtwechsel in Deutschland 1933 ausgewandert, 1934 nach England, weil sie war immer sehr konsequent und klar die Frau gesagt hat, das hat hier keinen Sinn mehr. Und war dann schon etablierte Sportlerin in England, im Exil, wenn man so will. Und dann wurde sie 1936 von den Nazis gezwungen, nach Deutschland zurückzukommen, weil die Olympischen Spiele in Berlin, die standen vor der Tür. Und man hat gemerkt, Deutschland hat international Schwierigkeiten, dass diese Spiele boykottiert werden, weil man weiß, dass hier viel Unrecht passiert. Und dann hat man sogenannte Alibi-Juden in die Sportkader geholt. Und da war die Gretel Bergmann dabei. Die sollte im Leichtathletikkader mitmachen bei den Vorbereitungen zu den Spielen, damit die nicht boykottiert werden international. Und dann hat man gesagt, wenn sie das nicht macht, dann wird ihren Eltern, die noch in Laupheim waren, etwas passieren. Da ist sie zurückgekommen und war Teil dieses Kaders. Und die Spiele wurden nicht boykottiert. Die Amerikaner haben gesagt, wir machen mit. Und genau im gleichen Moment ging dann der Brief raus von Berlin an die Gretel Bergmann, dass sie nicht dabei ist. Man hat natürlich gesagt, es läge an den Leistungen, aber das war natürlich eine blanke Lüge. Sie hat den deutschen Rekord damals inne gehabt. Und die Goldmedaille ging dann tatsächlich auch mit der Höhe, die sie zuletzt gesprungen war, an eine ungarische Jüdin. Und die Gretel Bergmann ist dann wieder ausgewandert nach Amerika und ab 1980 hat der Vorsitzende ihres Heimatvereins TSV Laupheim Briefkontakt aufgenommen und sie hat aber immer gesagt, und auch nur auf Englisch, sie will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Er hat dann aber nicht nachgegeben, hat immer wieder Briefe geschrieben und tatsächlich 1999, nach 63 Jahren nach der Auswanderung, hat sie gesagt, sie kommt zurück und sie will diese offene Wunde schließen für sie. Sie muss nicht verzeihen, aber sie will ihre alte Heimat als Teil ihrer Biografie akzeptieren und auch der jungen Generation sagen, das ist unsere gemeinsame Geschichte. Und so hat man wieder eine Ebene der Kommunikation und der Beziehung gefunden.
Noch ein Tipp zum Schluss. Wer einen Ausflug in die Geschichte des jüdischen Lebens in Oberschwaben mit tollen Naturerlebnissen verknüpfen möchte, dem empfehlen wir Folge 11 vom Podcastle. Hier geht es um die einzigartige Naturlandschaft des Federseemoors. Und noch mehr Infos zu heilsamen Thermen, zur oberschwäbischen Barockstraße und zu unseren zertifizierten Radwegen gibt es natürlich auch auf oberschwaben-tourismus.de. Und dort gibt es natürlich auch alle Podcast-Folgen nochmal zum Nachhören.
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.